Wie sieht Hochschullehre aus der studentischen Perspektive aus? Gemeinsam erkunden wir, das sind Monja,
Thea
und Vivian,
die Vielfalt und Herausforderungen der Hochschulbildung.
Wir diskutieren die Sicht von Studierenden in Bezug auf neue Projekte, ganz unter dem Motto, was bedeutet das eigentlich konkret für Studierende und wie wirkt sich das auf Studium und Universität im Allgemeinen aus?
Denn Theorie und Praxis sind manchmal doch sehr weit voneinander entfernt. In der heutigen Folge sprechen wir über Gamification und über den Einsatz von Gaming-Technologien als Lehrmethode.
Und damit schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Und wie ihr eben vielleicht auch schon mitbekommen habt, ab heute sind wir sogar zu dritt, denn wir werden ab jetzt von Thea unterstützt, denn sie ist neu in dem Team bei uns und somit möchten wir dich natürlich auch ganz herzlich willkommen heißen.
Ja, vielen Dank. Hi, ich bin Thea nochmal. Ich studiere Kulturwissenschaften und freue mich auf die interessanten Themen hier beim Studcast.
Wir haben ja im Intro schon angekündigt, worum es heute geht, und zwar um Gamification als Lernmethode. Und oftmals denkt man bei Gaming ja vielleicht auch an Computerspiele. Gibt es da irgendwas im Moment, was ihr spielt? Gibt es coole Sachen? Kennt ihr euch da aus?
Also ich tatsächlich gar nicht. Ich habe nur über Freunde mitgekriegt, dass irgendwie ein neues Zelda-Spiel rausgekommen ist.
Ich spiele momentan eigentlich auch gar keine Spiele, Computerspiele. Aber Spiele gibt es ja eigentlich auch total viel in der Lehre. Ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule hat man viel Memory, Puzzle und noch eine ganze Menge anderer Spiele gespielt. Woran könnt ihr euch denn noch erinnern?
Ja, bei mir war das auch so und durchs Studium habe ich damit ja auch zu tun. Bei mir gibt es Vokabelspiele, Eckenrechnen und sowas. Vivian, wie sieht es bei dir aus?
Ich würde da einfach mal Bezug nehmen zu einem Seminar, was ich letztens hatte. Das war nämlich Digital Game Studies und wir haben da tatsächlich mal ein Spiel ausprobiert, was man selbst gestalten konnte. Das ist textbasiert und dann gab es verschiedene Funktionen, beziehungsweise man konnte sich eine ganz eigene Handlung ausdenken, die man dann abrufen konnte und einfach wirklich sich ein eigenes Spiel ausdenken konnte. Und das Ganze hieß Trinary-Spiel. Und das war auf jeden Fall sehr cool, mal auszuprobieren, wie das so ist, sich selbst ein Spiel zu überlegen.
Das klingt wirklich gut. Ich hatte tatsächlich auch ein Seminar von Professor Dr. Torben Schmidt. Das hieß Vom Brettspiel zum digitalen Lernspiel. Und da haben wir uns auch mit Spieleentwicklung im Fremdsprachenlernkontext beschäftigt.
Für diese Folge zum Thema Gamification haben wir auch verschiedene Interviews geführt. Besonderen Fokus legen wir dabei auf das Teilprojekt 1, virtuelle Realitäten zur Kompetenzentwicklung und Reflexion. Und das Ganze steht unter der Leitung der Professorin Frau Dr. Kuhl aus der Fakultät Bildung und von dem Professor Dr. Loschelder aus der Fakultät Management und Technologie. Unterstützt werden die beiden von den wissenschaftlichen Mitarbeitern Hannes Petrowski und Simon Schweigler. Und des Weiteren haben wir auch noch Teilprojekt 8 mit in die Folge aufgenommen. Das ist das D-Szenario, verantwortungsvolle Einführung digitaler Innovation in Organisation. Ein szenariobasierter Ansatz. Und das steht unter der Leitung von Professor Dr. Drees und der Professorin Frau Dr. Tretin Ulbricht. Ein Interview geführt haben wir aber mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Johannes Katzeroff. Und zudem haben wir dann auch noch einen Kommentar von Professor Dr. Schmidt. Er ist Professor für Didaktik des Englischen und auch Teil des Zukunftszentrums Lehrerinnenbildung, kurz ZLL.
Ich würde sagen, wir starten das Ganze mit einer Begriffsdefinition von Gamification, damit wir alle auf einem gleichen Stand sind. Und Johannes Katzeroff hat dazu was gesagt. Das würde ich euch einmal eben zeigen.
Wenn man sich Gamification anguckt, da geht es dann vor allem darum, dass man irgendwie einen herkömmlichen Lernprozess nimmt und so einzelne spielerische Elemente mit reinbringt. Also zum Beispiel, dass Lehrerinnen an der Schule das Vokabellernen oder das Rechnen irgendwie dadurch ein bisschen aufpeppen, dass man zum Beispiel einen Konkurrenzkampf draus macht oder dass man da Punkte sammelt oder dass man Trophäen bekommt, wenn man irgendwie einen bestimmten Erfolg oder so etwas bekommt. Man sieht das ja schon bei den ganz Kleinen, dass die da irgendwie im Kindergarten Sticker für irgendwas kriegen. Das sind typische Gamification-Elemente, die geben dem Ganzen noch ein bisschen Spaß oder so etwas. Aber es sind an sich keine Spiele, die da gespielt werden.
Und auch von Professor Dr. Torben Schmidt haben wir dazu einen Kommentar. Und zwar, das Besondere an Gamification ist, dass hier Spielmechaniken in Bereiche eingebracht werden, die häufig nichts Spielerisches in sich tragen. Klingt eigentlich ganz interessant, finde ich.
Ja, total. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich der Sinn hinter Gamification? Und hierzu hat Hannes Petrowski in unserem Interview auch etwas zugesagt.
Ich denke, der große Vorteil von Gamification für das Lernen und den Lernerfolg ist, dass Gamification Spaß bereiten soll. Und wenn man Spaß beim Lernen hat, dann lernt man öfter, lernt man mehr. Und somit ist Gamification einfach ein gutes Mittel, um die Lernmotivation dauerhaft hochzuhalten. Glaube ich, dahingehend erstmal ein sehr, sehr vielversprechender Baustein für den Lernerfolg.
Genau, also der Vorteil ist natürlich, dass es einerseits Spaß bringt und wenn man das hat, dann lernt man halt auch öfter und auch mehr und das hält natürlich die Lernmotivation dauerhaft auch hoch.
Ja, und wo findet man Gamification dann eigentlich? Eigentlich ja überall, wo Wissen in Form von Spielen verpackt wird, also in der Kita, in der Schule, in der Uni oder bei Fortbildungen. Manchmal findet man Gamification auch im Kinderfernsehen, in TV-Shows oder bei Lern-Apps und PC-Spielen. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel sind Sprachlern-Apps, wie zum Beispiel Duolingo.
Ja, stimmt. Oder auch Anton, das ganz viel in der Grundschule eingesetzt wird als Lern-App.
Ich habe auch Kontakt zu GrundschülerInnen und die nutzen auch ganz viel die App Anton.
Frage ist ja, warum ist denn das Ganze eigentlich so interessant? Und ich glaube, das ist vor allen Dingen deshalb so, weil gerade im Lehrkontext immer die Suche im Fokus ist, neue Methoden zu lernen und neue Methoden auszuprobieren. Und Gamification, würde ich jetzt mal sagen, ist eine davon. Und auch Professor Dr. Tom Schmidt hat dazu gesagt, dass ihn der Übertrag auf das Lernen so interessiert. Kann ich als Lernstudentin verstehen? Die Fragen, wie Lernen motivierender gestaltet werden kann oder Inhalte neu gedacht werden oder auch das Spielen mit dem häufig doch eher traditionellen Schulalltag und Unterrichtsgeschehen verbunden werden können, sind schon Sachen, die einen ganz gut beschäftigen und auch immer wieder auf neue Ideen bringt. Und gerade im Sprachenlernbereich steht natürlich die Kommunikation ganz viel im Vordergrund. Und da sind sowas wie Krimi-Dinner, Escape Rooms oder auch Spiele in der virtuellen Realität ganz oft im Gespräch als wirksame Spieldesigns.
Ja, und dann ist natürlich nur die Frage, hat diese Methode Gamification, hat das Vor- und Nachteile?
Dazu würde ich mal ein Zitat von Professor Dr. Torben Schmidt vorlesen. Die Vorteile gut konstruierter Gamification bezüglich Lernen liegen natürlich in der Erhöhung des Lernerfolgs, erreicht durch zum Beispiel erhöhte Motivation. Nachteile können entstehen durch eine Überbetonung von Belohnung und Wettbewerb, Ermüdung und Frustration, wenn die Spielmechanik zu komplex oder nicht passend zur Lerngruppe bezüglich Vorkenntnissen oder kognitiver Entwicklung passen.
Die Frage ist, wie weit verbreitet ist Gamification schon? Das, was wir bisher hatten, ist doch eher der schulische Kontext. Wie ist denn das mit der Uni und anderen Bereichen?
Diese Frage kann eigentlich gut beantwortet werden, wenn wir mal in das Teilprojekt 1 und 8 schauen. Und wir haben ja, wie schon eben gesagt, mit beiden Projekten einmal gesprochen. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Teilprojekt 1. Und dort haben wir besonders ein Interview mit Hannes Petrowski und auch einer der SRKs, Anna, geführt. Und er stellt einmal vor, was für Projekte werden dort jetzt eigentlich gerade behandelt.
Da haben wir einerseits ein Training für Elterngespräche für Lehramtsstudierende und dann ein Bewerbungsgesprächstraining für Studierende aller Fachrichtungen.
Und dann haben wir Hannes auch gefragt, was das Ziel eigentlich direkt dahinter ist und was sind die Grundgedanken?
Also der Grundgedanke ist, dass wer einmal eine solche Situation erlebt hat in der virtuellen Realität, der wird dann besser vorbereitet sein, wenn er die Situation in der echten Welt nochmal erlebt. Das bedeutet, Studierende, die unser VR-Training durchlaufen haben, sollen dann besser auf reale Situationen vorbereitet sein, weniger nervös und sich sicherer fühlen in solchen Situationen und dann quasi, wenn es drauf ankommt, sich wohler fühlen und in der Lage sein, da eine bessere Leistung zu zeigen, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch.
Und zudem meinte er auch, dass die Studierenden besser auf fordernde Situationen in ihrem Berufsalltag vorbereitet werden sollen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kam es zu dieser Idee? Und da wurde einfach gesehen, dass Studierende oftmals viel theoretisches Wissen über den richtigen Umgang in solchen Gesprächen haben, aber dann manchmal Schwierigkeiten, dieses Wissen dann in der Praxis auch abzurufen. Und aus diesem Grund wurden diese Bewerbungsgespräche nun sehr, sehr offen gestaltet und auf möglichst viele Personen zugeschnitten. Hier nochmal die kurze Idee dahinter.
Also die Idee ist eigentlich durch zwei Teile entstanden. Auf der einen Seite haben wir eben gemerkt, dass das ja deklarative Wissen der Studierenden oftmals da ist, aber sie nicht in der Lage sind, dieses Wissen in fordernden Situationen anzuwenden. Das ist mal so das erste Problem. Und dann auf der anderen Seite gibt es eben die technologische Weiterentwicklung, das Aufkommen der Virtual Reality Brillen und plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Und eigentlich aus diesen beiden Seiten ist so die Idee entstanden, dass wir dieses Problem, das es gibt, lösen könnten, eben durch neue Technologien, in diesem Fall Virtual Reality. Und so haben wir genau dann überlegt, bringen wir das doch zusammen und versuchen, Studierende in VR zu trainieren.
Und es gab auch tatsächlich bereits erste Testläufe und auch einen jeweiligen Prototypen zu den verschiedenen Projekten, die auch sehr, sehr gut geklappt haben und nun auch verbessert wurden. Der jetzige Stand ist, dass die Weiterentwicklung eines zweiten Prototyps ansteht. Und der soll jetzt auch bald getestet werden.
Wie muss man sich das denn genau vorstellen?
Dazu hat Hannes auch ein bisschen mehr erzählt.
Also wenn man die VR-Brille aufsetzt, dann sitzt man quasi in einem realen Raum, den wir vorher mit einer 360-Grad-Kamera abgefilmt haben. Das heißt, wir haben 360-Grad-Filmaufnahmen gemacht und diese spielen wir dann eben auf der Kamera ab. Man kommt also in einen echten Raum, wenn man die Brille aufsetzt. Und dann betritt entweder das Elternteil oder eine Personalerin den Raum. Beide haben wir von einer echten Schauspielerin spielen lassen, beide Rollen. Und somit ist man also in einer realen Situation, die wir abgefilmt haben. Das heißt, wir arbeiten nicht mit computeranimierten Avataren oder simulierten Umgebungen, sondern wirklich mit Filmaufnahmen, die wir vorher gemacht haben. Es ist also wirklich sehr realitätsnah und man hat wirklich das Gefühl, dass man echt in der Situation drin ist und da stellt sich so ein Gefühl von Immersion ein, nennt man das. Also man vergisst die echte Welt um sich herum und ist wirklich voll und ganz im VR-Training. Ja, sehr, sehr spannend und kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren.
Und auch Anna hat dazu nochmal die folgende Situation erklärt.
Also die Person, die das Virtual Reality Training macht, ist dann die lehrende Person und hat eine Mutter vor sich sitzen, die ins Gespräch kommt, weil der Sohn die Hausaufgaben nicht mehr macht. Und da sind dann auch verschiedene Herausforderungen eingebaut, sodass es halt auch wirklich ein Training ist. Was uns aber auch wichtig war, ist eben, dass irgendwie so ein Gefühl von Safe Space gibt. Selbst wenn Fehler passieren, ist es nicht schlimm. Dennoch ist es eben durch die Virtual Reality so realitätsnah, dass es nicht so ein Rollenspiel ist, wo man auch leicht dann aus der Rolle fällt und vielleicht mal kichern muss oder so.
Genau, also sie erzählt ja uns einmal, wie das genau abläuft und sagt dann auch, dass es quasi wie ein Safe Space ist, der kreiert wird, in dem halt auch mal Fehler passieren können und dass es halt wirklich zum Testen ist.
Und wie das Ganze dann in der Situation genauer aussieht, hat Hannes Petrowski hier nochmal zusammengefasst.
Wenn man eines unserer Trainings durchlaufen möchte, dann sieht der Aufbau so aus, dass mit im Raum quasi eine Person ist, die das Training leitet vom Laptop aus. Also das bin dann beispielsweise ich oder Simon oder eine unserer SHKs. Genau, es gibt dann quasi einen Instructor oder eine Instructorin, die quasi den Gesprächsverlauf vom Laptop aus beeinflussen kann und somit auf die, ja, gesagten Antworten der Probanden und Probandinnen dann reagieren kann. Und somit haben wir auch sehr dynamische Gesprächsverläufe. Je nachdem, was die Probandin sagt, bekommt man wieder andere Videos zu sehen. Und somit sind auch die Trainings adaptiv, dynamisch und können auch den Schwierigkeitsgrad etwas steuern und modellieren.
Generell sind die Zukunftschancen für VR sehr groß. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, VR in Zukunft anzuwenden und die Potenziale sind enorm. Hannes Petrowski bringt viele Beispiele von VR, zum Beispiel die Anwendung gegen Angststörungen oder den Einsatz für ChirurgInnen als Training von OPs. Auch für das Teilprojekt 1 hat es große Potenziale und die VR-Brillen werden möglicherweise dauerhaft Einzug in der Hochschullehre finden. Anschließend haben wir mit ihm auch noch über die Gefahren von VR gesprochen und das sagt er dazu.
Ich glaube, jede neue Technologie bringt gewisse Gefahren mit sich und man sollte sie verantwortungsbewusst einsetzen. VR ist natürlich Teil der zunehmenden Digitalisierung, die uns das Leben erleichtern soll, aber die auch Gefahren mit sich bringt. Bei VR wird immer das Negativszenario bemüht, dass der reale Kontakt zu Menschen komplett ersetzt wird, dass wir alle nur noch zu Hause sitzen mit unseren Brillen. Niemand geht mehr vor die Tür. Das ist sicher so ein Horrorszenario. Ich persönlich denke aber nicht, dass die VR-Brille den realen Kontakt zu Menschen komplett ersetzt. Ich kann mir das und will mir das noch nicht vorstellen. Und ansonsten, bezogen auf unser Projekt, sehe ich erstmal nicht so viele Gefahren, wenn man VR einfach als einen Baustein der Ausbildung sieht. Also man sollte jetzt nicht dazu übergehen und Gespräche nur noch in der virtuellen Realität führen. Der Kontakt zu echten Menschen ist nach wie vor wichtig. Aber wenn man VR eben als einen Baustein der Ausbildung sieht, dann denke ich, dass sich die Gefahren in Grenzen halten.
Das klingt ja alles total interessant. Wie sollen die Projekte denn in der Zukunft eingebunden werden?
Also das Elterngesprächstraining zum Beispiel soll langfristig mit Seminaren verbunden werden. Und zwar diese Trainings, die können dann durchlaufen werden und dann auch besprochen werden im Nachhinein. Und das ist dann so ein bisschen ein Mittel zur gemeinschaftlichen Reflexion auch. Andererseits die Bewerbungstrainings, die sind außerhalb der Seminare wahrscheinlich verfügbar und eher ein freiwilliges Angebot, zum Beispiel verknüpft an den Career Service oder auch an das Lafana Laboratories. Und es können einfach alle mitmachen. Und aktuell ist das Projekt in den finalen Zügen und ab Juli, August soll dann die Testung starten. Und ich habe dann auch mit ihm gesprochen und er meinte, spätestens ab dem Wintersemester 23, 24 wird es auch dann in den Seminaren getestet werden. Und falls ihr Lust habt, sowas mal auszutesten, dann macht das auf jeden Fall. Und auch Anna, also die SAK, die in dem Projekt auch arbeitet, erzählt uns hier auch nochmal ihre Sichtweise dazu.
Also ich finde das Projekt super praktisch, weil ich kenne viele Lehramtsstudierende, viele FreundInnen, auch aus meiner Schulzeit studieren jetzt Lehramt. Und da kriege ich schon immer so das Feedback, dass man dann so ins kalte Wasser geworfen wird. Oder meine Mutter ist auch Lehrerin, die hat das auch berichtet. So, man hat vielleicht mal, also gar nicht unbedingt theoretischen Input dazu bekommen, wie ein Elterngespräch aussehen sollte. Und durch diese Erfahrung, finde ich, kann man das super üben. Also es ist ja auch nicht begrenzt auf einmal, du kannst das Training wiederholen. Mittlerweile haben wir es auch geschafft, dass das Gespräch auch unterschiedlich aussehen kann, also kann in verschiedene Richtungen gehen. Und ja, ich finde das super praktisch und gibt den zukünftigen lehrenden Personen, glaube ich, auch Übungen und fühlen sich nicht so herausgefordert am Anfang, würde ich vermuten.
Monja, kannst du dir denn vorstellen, das mal zu machen? Du wirst ja bald Lehrerin.
Also gerade Elterngespräche sind etwas, was sich vorher nur bedingt gut üben lässt. Meine KommilitonInnen werden immer ein bisschen anders agieren als das tatsächliche Elternteil, das dann vor mir sitzt in so einem Gespräch. Ich finde das eine total gute Idee und eine große, große Chance und Möglichkeit, das umzusetzen. Also wenn ich dann noch an der Uni wäre und nicht schon fertig wäre, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Und falls ihr das ausprobieren möchtet, dann macht das auf jeden Fall. Wir haben hier nochmal einen kleinen Werbeblog. Und ja, wird nämlich erklärt, wie ihr euch dafür anmelden könnt und warum ihr das vielleicht auch machen solltet.
Also aktuell, wie gesagt, geht es bei uns darum, dass wir die zweiten Versionen unserer VR-Trainings finalisieren. Wir merzen da letzte Fehlerchen aus und sind da jetzt in den ersten Testungen wieder. Und im Rahmen des Sommer- und Wintersemesters geht es dann in die große Testung. Das heißt, wir möchten mit über 100 Studierenden unsere beiden Trainings testen und evaluieren. Von daher der Aufruf an alle Interessierten, meldet euch gerne per E-Mail Teilprojekt 1. Wir sind auf der Suche nach interessierten Studierenden, die das gerne mal ausprobieren würden. Sowohl das Elterngesprächstraining für Lehramtsstudierende als auch das Bewerbungstraining für Studierende aller Fachrichtungen.
Zudem haben wir auch nochmal eine Studiestimme aufgenommen, wie auch schon in der letzten Folge, die wir eingebracht hatten. Und da hatten wir zum Beispiel gefragt, wie stellst du dir die Zukunft der Lehre an der Leuphana vor? Und da wollen wir natürlich auch gerne da einmal einen kleinen Einblick gewähren.
Ich stelle mir die Lehre auch sehr viel digitaler vor. Und vor allen Dingen denke ich, dass wir viel mit AI arbeiten werden und viel mit VR-Brillen und somit in die Vergangenheit reisen können und anders lernen können.
Wir hören somit, also aus Studis wünschen sich den Einsatz von VR-Brillen und das Teilprojekt 1 ist einfach dafür da, um das zu verwirklichen.
Sinnvolle Sache, würde ich mal sagen. Wie steht's um Teilprojekt 8?
Hier haben wir mit Johannes Karzaroff gesprochen. Er ist Game Designer in dem Projekt und erklärt einmal, was genau Teilprojekt 8 eigentlich gerade so macht.
Das Projekt, zu dem ich gehöre, heißt Die Szenario. Verantwortungsvolle Einführung digitaler Innovationen in Organisationen. Und das mit dem Szenario hat damit zu tun, dass wir einen szenariobasierten Ansatz verfolgen, mit digitalen Lernspielen arbeiten wollen, um Ethiklehre besser durchführen zu können an der Leuphana. Bei uns geht es darum, Studierende für verschiedene technologische Innovationen zu sensibilisieren. Einerseits um künstliche Intelligenz, andererseits vor allem um soziale Medien. Da geht es halt einerseits darum, was kann schieflaufen, inwiefern gibt es da ethische Risiken beim Einsatz davon, aber auch andererseits, was kann auch schieflaufen, wenn man so etwas in eine Organisation einführt.
Wichtig zu sagen ist, dass dies eher ein Lernspiel ist als ein Beispiel für Gamification. Da fehlen nämlich so ein bisschen die Vergleichsperspektive in Form von Punktevergabe oder Sternchen sammeln und diesem Wettbewerbsgedanken.
Das Spiel, das Johannes Karzaroff erwähnt hat, ist ein Social-Media-Game. Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Ich irgendwie noch nicht so wirklich. Daher hat Johannes Karzaroff das hier nochmal für uns genauer erklärt.
Ja, das Spiel, woran wir jetzt gerade arbeiten, da geht es darum, wie man verantwortliches soziales Medienmarketing betreibt im Kern. Und es gibt ja sehr viele problematische oder unethische Strategien, was man da machen kann. Einerseits, was die Folgen von sozialen Medienmarketing angeht. Andererseits natürlich, was ganz viele andere ethische Dimensionen angeht. Ich kann ja zum Beispiel ganze Kundengruppen diskriminieren durch die Art und Weise, wie ich Werbung poste. Aber ich kann natürlich auch mit problematischen Influencerinnen oder Influencern zusammenarbeiten. Auch wenn meine Marke, und das ist das, worum es im Spiel geht, ein gutes Produkt abbildet, kann es doch sein, dass ich irgendwie in die falschen Leute gerate, die jetzt zum Beispiel einen ungesunden Lebensstil propagieren oder Leute durch dubiose Challenges in Lebensgefahr bringen oder so etwas. Und wir versuchen da so ein bisschen ein humorvolles Spiel zu kreieren, um Leute eben für solche Sachen zu sensibilisieren. Im Augenblick geht es ganz viel um Designaspekte, also wie machen wir das schön und unterhaltsam. Und das ist natürlich bei so einem digitalen Lernspiel immer eine ganz wichtige Angelegenheit, weil der Mehrwert davon darauf zurückgeht, dass das Spiel auch wirklich Spaß macht. Dass man sich darin auch ein bisschen verlieren kann, das nicht so wahrnimmt, als wäre das normales Lernen, wie wenn man jetzt ein Buch liest oder eine Doku anschaut oder so etwas. Wobei natürlich manche Dokus auch sehr mitreißend sind.
In Teilprojekt 8 wurde auch schon ein anderes Spiel designt. Es heißt Kobold. Da sollen die Studierenden für die Ethik von künstlicher Intelligenz sensibilisiert werden. Die SHKs Yolanda und Tammo erzählen, dass das Spiel ungefähr 2 Stunden geht und dass manche, die sich für das Thema interessiert haben, sehr gut dabei waren und im Spiel versunken sind. Aber für andere war es eher schwierig, am Ball zu bleiben über die lange Zeit und sich zu konzentrieren. Yolanda glaubt auf jeden Fall, dass viele es sehr positiv wahrgenommen haben und sich auch über die Abwechslung gefreut haben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, einfach mal was anderes zu machen auch.
Ja, total.
Das Gute ist auch noch, dass das Spiel wohl sehr intuitiv ist. Also alles wird einem erklärt, man wird in eine reale Situation geworfen und man muss eigentlich keine Videospielmechaniken verstehen, um es zu spielen. Also es ist quasi für jede Person spielbar und deshalb auch laut Tammo gut für die Lehre geeignet.
Ich würde es auf jeden Fall mal testen. Ich wäre gespannt, wie das so ist.
Das klingt ja gar nicht schlecht. Wie ist denn der aktuelle Stand im Projekt?
Also zum aktuellen Stand kann man eigentlich so viel sagen, dass momentan wird die Wirksamkeit von diesen Spielen und Lernkonzepten empirisch untersucht und dann quasi so ein bisschen die Frage beantwortet, ist der Mehrwert im Endeffekt größer als jetzt bei anderen Lehrformaten? Und das wird überprüft mit Vorher- und Nachher-Evaluationen und auch Lernzielprüfungen. Als nächstes steht dann auch die Entwicklung eines Spiels für verantwortungsvolle Einführung von Technologien in Organisationen an. Und das beispielsweise wird da so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was passiert, wenn KI in Firmen eingesetzt wird? Wie verändern sich dann die Stellen für MitarbeiterInnen? Was bedeutet das für sie? Oder fallen sogar verschiedene Stellen weg? Und wie geht man dann mit sowas um?
Das finde ich klingt auch ganz gut. Vivian, du hast ja eben die Wirksamkeit angesprochen. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema in dem ganzen Themenkomplex. Und dazu habe ich bei meinen Recherchen auch was gefunden. Und zwar, dass sich in experimentellen Studien gezeigt hat, dass Gamification einen positiven Effekt auf die Erfüllung von psychologischen Grundbedürfnissen hat. Auch zeigt sich der positive Effekt in Bezug auf qualitative und quantitative Leistung. Es scheint sich also zu lohnen, so spielerisch zu lernen. Die Quelle dazu ist übrigens das Buch Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung von Michael Seiler im Springer Verlag.
Ich finde das vor allen Dingen auch voll wichtig, weil wir hatten ja in der letzten Folge ganz viel darüber geredet, dass man auch oftmals einfach mal den Sinn dahinter beachten sollte. Und das ist voll schön zu hören, dass es anscheinend auch wirklich positive Effekte hat. Was für eine Frage sich natürlich dann auch noch stellt, ist, was sagen denn eigentlich die Forschungen des Teilprojekts dazu?
Dazu haben wir einmal nochmal einen kleinen Einspieler von Johannes Katzeroff, der das Ganze einmal zusammenfasst, was die so festgestellt haben.
Das, was wir durch unsere eigenen Studien gesehen haben, aber was eben auch sogenannte Meta-Analysen gezeigt haben, bei denen ganz viele experimentelle Studien miteinander verglichen wurden, ist, dass das ein sehr effektiver Lehransatz ist. Also, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nennen, in den USA wurde vor ein paar Jahren ein Spiel entwickelt, das heißt Academical. Da setzen sich die Studierenden für eine Stunde lang im Rahmen von diesem Spiel mit Problemen auseinander, die bei der Forschung auftreten können. Aber es geht halt um ethische Probleme in dem Fall. Wie zitiere ich korrekt? Was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, dass ein Mitforscher in meinem Team vielleicht Daten fälscht oder so etwas? Also was kann ich denn da jetzt konkret machen? Und die Leute, die haben das eine Stunde lang gespielt in einem Instrument und der objektive Lerneffekt davon war so groß. Ähnliche Effekte hat man meistens nur bei einsemestrigen Kursen gesehen, aber auch nur bei den guten. Das ist natürlich super aufwendig, solche Spiele zu kreieren. Aber ich bin der Meinung, dass es sich wirklich lohnt, da viel Zeit und Mühe rein zu investieren, weil jetzt die Spiele, die wir zum Beispiel kreieren, ich habe jetzt schon mehr als 10 Anfragen international und deutschlandweit, dass Leute das KI-Lernspiel einsetzen möchten oder zumindest mal ausprobieren möchten, ob sie das in ihrer Lehre gebrauchen können. Und genau dafür ist es ja auch da.
Was ich an der Stelle aber auch total interessant fand, war, dass eben auch viele Risiken dabei sind. Und das erklärt Johannes Katzeroff uns jetzt auch noch mal kurz.
Also eine Gefahr, die aus der Gamification heraus erwachsen kann, ist, dass man das für die Indoktrination einsetzt. Das muss man ganz klar sagen. Man kann mit diesen immersiven Ansätzen die Leute dazu bringen, Ideologien anzunehmen, die man natürlich auch anders vermitteln kann, aber die über Spiele vielleicht noch einfacher vermittelt werden können. Die Leute sind drin, sie erleben eine Geschichte, identifizieren sich dann auch mit sich selber als handelnder Figur. Also es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Studie, wie ich finde. Da spielt man ein kommerzielles Spiel, es ist ein Indie-Game, das heißt Papers, Please. Und da spielt man so einen Grenzbeamten in so einem fiktiven Staat. Und man muss die ganze Zeit die Ausweisdokumente von Leuten überprüfen, die über die Grenze ins eigene Land wollen. Man wird bei dem Spiel aber immer dafür bestraft, ob man die Dokumente richtig geprüft hat oder nicht. Man kriegt eine Belohnung jede Woche, wovon die eigene Familienexistenz abhängt. Und die wird dann aber auch reduziert, wenn man Fehler gemacht hat. Ein Fehler ist in dem Spiel auch dann, wenn ich jetzt irgendwie jemand, der nicht die richtigen Dokumente hat und ins Land möchte, aber mir eben sagt, guck mal, wenn du mich jetzt nicht reinlässt, werden die mich erschießen auf der anderen Seite von der Grenze. Die suchen mich nämlich, das ist meine letzte Überlebenschance. Und wenn man die zurückweist, werden die dann auch erschossen vor den eigenen Augen in dem Spiel. Dieses Spiel ist total gelobt worden als ein Spiel, wo man sich dann irgendwie mit solchen Fragen auseinandersetzt, auch mal aus der Perspektive von Grenzbeamten und so etwas. Aber was man halt in der Forschung gefunden hat, ist, dass die Leute, die dieses Spiel gespielt haben, im Nachhinein tendenziell wesentlich migrationsfeindlicher sind als vorher. Und das ist es eben, was digitale Lernspiele leisten können. Damit habe ich die Ideologie von einem Menschen auf eine problematische Art und Weise verändert. Da wollen wir ja eigentlich nicht hin, dass es immer mehr Abgrenzung gibt zwischen den Völkern oder so etwas, dass man sich gegenseitig abwertet oder so. Und dieses Spiel war gut gemeint, das hat nicht diese Absicht verfolgt, aber es, würde ich sagen, ist nach hinten losgegangen. Und aber genau diese gleichen Mechanismen könnte man auch in kommerziellen Spielen oder in anderen Lernspielen einsetzen, um Leute zu indoktrinieren, also in irgendwelche ideologischen Schienen reinzubringen, die problematisch sind.
Boah, krass, hätte ich nicht mitgerechnet, dass das auch dermaßen nach hinten losgehen kann. Wie gut, dass es einfach an der Uni ein Projekt gibt, das sich so reflektiert mit diesen Lernspielen auseinandersetzt und uns Studierende sogar noch über diese Themen so wie KI und so aufklärt und sensibilisiert.
An der Stelle finde ich es auch nochmal wichtig nachzufragen, wie bekommt man das eigentlich hin, dass die Studierenden am Ball bleiben und wirklich so interessiert dabei sind. Dazu hat uns Johannes Karzaroff nochmal erzählt, was die Methoden sind, um ein Lernspiel gut zu designen.
Was halt grundsätzlich wichtig ist, denke ich, ist die Diversität von den Studierenden zu berücksichtigen, was die Spielmotivationen und so etwas angeht. Also wir kennen das ja alle, manche Leute gehen voll drin auf, wenn sie irgendwie mit anderen konkurrieren können. Andere gehen voll drin auf, wenn sie gemeinsam mit anderen spielen. Bei anderen hat es irgendwie einen Vorrang, Teil von einer ganz tollen Geschichte zu sein oder explorieren zu können oder sich irgendwie vorstellen zu können, jemand ganz anderes zu sein und so etwas. Also da hatte auch die Forschung ganz deutlich gezeigt, es gibt unterschiedliche Ausprägungen, was Leuten beim Spielen Spaß macht. Und die Kunst für uns ist es eigentlich immer, Spielkonzepte zu kreieren, worin möglichst viele Leute aufgehen können. Also dass man nicht ein reines Konkurrenzspiel macht beispielsweise, bei dem irgendwie ein Fünftel der Studierenden das voll geil finden, aber der Rest irgendwie nicht so Spaß dran hat.
Es ist auch echt was, was ich persönlich gar nicht auf dem Schirm habe, was da alles hintersteckt. Klar, im Projektband, in dem Seminar, was ich hatte, war das einem schon bewusst, was man alles beachten muss. Aber das war ja dann doch eher ein kleinerer Rahmen als jetzt so ein großes Spiel zu designen. Das ist schon echt interessant.
Was wir grundsätzlich einsetzen, ist, dass man sich mit der Spielfigur oder mit dem, was man macht, identifizieren kann. Und dass man das auch ein personalisiertes Lernergebnis hat, weil einfach die Forschung ganz glasklar gezeigt hat, dass die Personalisierung von der spielerischen Lernerfahrung einen riesigen Mehrwert hat. Die Spiele, die wir entwickeln, sind immer so konzipiert, dass man sich seinen eigenen Namen auswählen kann, dass man sein Geschlecht selbst bestimmen kann. Solche Geschichten sind relativ leicht zu machen, aber machen die Spielerfahrung natürlich auch viel nahbarer, als wenn man jetzt irgendwie sich eben mit irgendeinem Typen oder irgendeiner Frau identifizieren muss, ob man will oder nicht, und mit deren Geschichte. Da ist man dann so persönlich ein bisschen außen vor. Und das, was wir halt wollen, ist, dass die Leute sich wirklich identifizieren können mit der Person, die sie jetzt in einem Spiel spielen.
Ich fand das auch ganz interessant, weil man macht sich ja nie Gedanken darüber, wie so ein Spiel irgendwie designt wird, bis einem dann jemand sagt, okay, du kriegst irgendwie diesen Charakter und kannst dem irgendwie braune oder blonde Haare oder so machen, damit du dich damit identifizierst und das mehr fühlst. So, das sind irgendwie so Tricks, die man irgendwie nie wahrnimmt, finde ich.
Ja, das sind voll spannende Aspekte, die man damit irgendwie beachten kann und über die man sich vielleicht sonst ja auch noch gar nicht so viele Gedanken gemacht hat.
Wir haben ja zwischendurch schon mal darüber gesprochen, was sich Studierende wünschen und haben da als kurzen Einschub eine Studiestimme gehabt. Und von Professor Dr. Torben Schmidt haben wir uns auch einen Wunsch für die Zukunft eingeholt. Den würde ich einmal zusammenfassen. Er wünscht sich nämlich, dass für angehende Lehrkräfte, aber auch Hochschullehrende Spielentwicklung zum Pflichtfach werden sollte. Denn nichts ist nerviger als von Amateuren gebaute Gamification mit allzu offensichtlichen Chocolate-Covered Broccoli als Gamification-Zuckerguss. Und ich glaube, das ist uns allen bekannt und auch ein bisschen bewusst. Ein bisschen Kahoot macht aus einer schlechten Vorlesung absolut keine gute.
Okay, dann widmen wir uns doch mal so ein bisschen dem Fazit dieser Folge. Und zwar, wir haben festgestellt, Gamification scheint sehr, sehr gut zu sein, zu funktionieren im Lehrkontext. Und insgesamt gibt es super viele verschiedene Umsatzmöglichkeiten, beziehungsweise aber auch nicht nur in Bezug auf Gamification, sondern auch auf technische Tools, wie zum Beispiel Virtual Reality, wie man das einfach einsetzen kann, und haben da über spannende Projekte geredet.
Es lässt sich auch festhalten, dass das Ganze ein wichtiger Aspekt für die Lehre der Gegenwart und Zukunft ist, mit den ganzen Chancen, die das Ganze birgt. Und das meiner Meinung nach nicht nur für die Schule, sondern auch für die Hochschullehre und berufliche Weiterbildung und berufliche Bildung. Ich glaube, da sind noch ganz viele Möglichkeiten und sowas, wie uns ja auch schon das Teilprojekt 1 in Ansätzen aufzeigt.
An dieser Stelle ist es natürlich aber auch nochmal wichtig, auf die Risiken zu sprechen zu kommen, dass auf jeden Fall auch ein Bewusstsein für die Gefahren geschaffen werden muss.
Ja, dass das nicht nur alles gut Wetter ist, sondern da auch einiges schiefgehen kann, ne?
Genau.
Was denkt ihr denn? Würdet ihr gerne mal mit Gamification aktiv lernen? Wäre das was für euch?
Ja, ich würde das super gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das ist total spannend, das mal auszuprobieren und einfach zu schauen, wie kann man damit lernen, was kann man damit wirklich schneller lernen und ist meine Motivation wirklich größer. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen und hätte deswegen das total Lust, das mal auszuprobieren.
Gerade auch so mit Virtual Reality und so, das klingt total spannend.
Ja, bei mir bei den Kulturwissenschaften kommt das bisher auch noch nicht wirklich viel vor, aber ein Bewerbungstraining in der Virtual Reality würde bestimmt auch nicht schaden.
Oh ja.
Ja, und vor allen Dingen, wenn einfach alle Studis das machen können und das nicht beschränkt ist auf bestimmte Studiengänge, sondern man das halt wirklich sich dem einfach mal aussetzen kann, kann auf jeden Fall nicht schaden.
Auch so im Jura-Kontext oder sowas, so eine Fallbesprechung oder so, könnte das, glaube ich, auch richtig interessant sein, dass man einfach so einen Gerichtsfall oder so mal durchspielt und dann alle Möglichkeiten ausprobieren kann oder so. Da könnte das, glaube ich, auch richtig gut sein.
Ja, ich glaube, da gibt es super viele Szenarien, wo man sich das mal überlegen könnte. Und damit möchten wir auch ganz gerne die Folge schließen und danke sagen, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal zu hören. Und das waren
Monja,
Thea
und Vivian aus dem Projekt Digital. Lust bekommen, mehr über das Projekt zu erfahren? Den bisherigen Fortschritt, ebenso wie zukünftige Pläne, findet ihr auf der Webseite des Projekts Digital, verlinkt in der Beschreibung.
In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Studienreflexion. Was ist das, wer macht das und wie bringt uns das weiter?
Dafür schauen wir uns die Lehrveranstaltungsevaluation an der Leuphana genauer an.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!